Folge 148, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Mir gegenüber virtuell sitzt wie immer Daniel Bolli-Massur zu Hause am Starnberger See.
Ja, hallo Yannick, schön dich zu hören an einem Montagabend, an dem ich schon die ersten Videos von Yannick Sinners ersten Training in Rom in die Timeline gespült bekommen habe.
19 Uhr hat er trainiert, ne?
Ja, und man konnte so ein bisschen die Zuschauer sehen im Hintergrund, da habe ich versucht, dich zu erkennen, aber du warst nicht da, wahrscheinlich weil wir den Podcast jetzt auf diese Uhrzeit angesetzt haben. Ansonsten wärst du natürlich da gewesen und hättest mit deiner Italienflagge ihn zurück begrüßt nach kurzer Sperre.
Leute, ich habe dem Wolli nicht mal Hallo gesagt eben im Vorgespräch. Ich bin direkt aus der Tischtennishalle hierher gefahren, durch die Weinberge, hochgerannt. Zum Glück ist das kein Geruchspodcast. Ich habe nicht mal geduscht. Ich habe mir ein frisches Polo angezogen für unsere zahlreichen 1000 HörerInnen auf YouTube und bin ready to rumble. Ich musste heute noch mal präsent sein, weil ein Neuzugang da war und das wichtig war, auch für soziale Skills und für Bürokratie. Und jetzt habe ich das ein bisschen auch aus dem Kopf raus und freue mich total auf den Podcast heute. Wolli, wie geht's dir? Wir haben einiges auf der Agenda. Bevor ich sage, was wir heute so machen, wie geht's dir? Bist du wieder vollständig hergestellt? Ich sehe immer Insta-Lifestyle mit Kaffee und Fancy und so weiter. So schlecht kann es dir nicht gehen, oder?
Ja gut, also wenn man schon kommuniziert, dass man eine Regenerations- oder Pausenwoche hat, dann darf man auch Espresso trinken gehen. Also Cappuccino ist ja meistens teurer, deswegen ist aktuell bei mir viel Espresso. Und jetzt habe ich den ersten Trainingstag schon wieder hinter mir und bin schon wieder gezeichnet von den Einheiten. Nee, aber ist lustig, dass so vier intensive Trainingsstunden dann doch nicht mehr spurlos an mir vorbeigehen und ich mich jetzt schon wieder erholen muss bis morgen, bis dann wieder weitergeht. Nee, aber ich stehe wieder auf dem Platz, freue mich. Hat jetzt doch 2,5 Wochen gedauert, um wieder richtig, richtig fit zu sein nach dem BMW Open. Und freue mich jetzt auf die nächste Zeit und natürlich auf das Gespräch mit dir.
Wolli, du bist im 30er-Club, ne? Also Regeneration ist nicht mehr so leicht, vor allem nicht auf erlaubte Art und Weise, auf seriöse Art und Weise.
Ja, absolut. Ich habe heute auch eine Infusion. Nee, habe ich nicht bekommen.
Oh Gott. Ihr seht, wir sind schon on fire. Da kommen wir später zu. Geil. Der war nicht mal abgesprochen.
Stark. Hier ist nichts abgesprochen.
Hier ist nichts abgesprochen. Alles die Realität. Ich hoffe, ihr habt genauso laut gelacht wie ich gerade. Leute, wir haben heute einiges vor. Wir steigen direkt ein. Die Madrid Open sind vorbei und wir sprechen natürlich über die beiden GewinnerInnen, bei den Damen Sabalenka, bei den Herren Casper Ruud. Wir haben noch ein paar andere Punkte heute, unter anderem die Formschwäche von Iga Swiatek und Gerüchten, dass sie die Rasensaison skippen wird. Außerdem wollen wir über Schmerzmittel, in Klammern Missbrauch, Klammer auf, Klammer zu, im Tennis kurz sprechen und nehmen dazu ein Instagram-Statement von hilfst du mir gerade mal?
Caro Garcia.
Dankeschön, kurzer Brain-Fahrt gehabt. Caroline Garcia hat heute was sehr, sehr Intensives, was sehr, sehr Sensibles mit der Instagram-Welt geteilt. Darüber wollen wir sprechen. Und wir sprechen natürlich über die Rückkehr von Yannick Sinner und setzen einen Vergleich zu der 18-monatigen Sperre wegen einer Infusion von Max Purcell. Da haben wir sehr, sehr viele Einschriften bekommen. Ich weiß auch nicht, Wolli, wie oft du konfrontiert worden bist und gefragt worden bist, aber mein Gefühl ist, oder 95% aller Zuschriften waren sehr, wie kann das sein, dass er so lange gesperrt wird und Sinner so kurz, das ist voll die Farce, aber da gibt es ein paar Grautöne und auch ein paar Fakten, die euch wahrscheinlich überraschen werden, zu Ungunsten von Max Purcell. Und ich habe das Dokument durchgeforstet und möchte euch da den einen oder anderen Hinweis geben. Und am Ende reden wir noch über eine Spiegelgeschichte, wenn wir da hinkommen, über Barbara Rittner und den Deutschen Tennisbund, den der eine oder andere Tennisfreak unter euch bestimmt schon gelesen hat. Der ist seit 2 Tagen draußen. Wir fangen an mit den Damen, mit Arina Sabalenka. Die hat zwei ihrer letzten vier Turniere gewonnen und jetzt ihren dritten Madrid-Titel gewonnen. Im ganzen Turnier nur einen Satz abgegeben und im Finale Coco Gauff in zwei Sätzen geschlagen. Wally, ist Arina Sabalenka jetzt die beste Sandplatzspielerin der Welt oder profitiert sie nur wie jedes Jahr von der Höhe in Madrid?
Ja, das wird sich, glaube ich, in ein paar Wochen in Paris zeigen. Aber natürlich beeindruckende Saison, freut mich irgendwie auch, nachdem ich sie bei den letzten Grand Slam Turnieren, als wir die Favoritenliste durchgegangen sind, immer wieder genannt habe. Ja, dass sie da so eine Beständigkeit zeigt und man sie als Top-Pick eigentlich gerade immer nennen muss. Und nach diesem super erfolgreichen Start mit dem Vorbereitungsturnier in Australien, dann Australian Open Sieg, dann hatte sie eine ganz kurze, kann man sagen, Down-Phase in den Emiraten mit Doha und Dubai. Kann vielleicht sagen, das liegt ihr dort nicht so, weil sie bei den WTA-Finals für ihre Verhältnisse, für ihre aktuelle Form auch nicht ganz so erfolgreich gespielt hat. Deswegen.
Oder sie hat ein bisschen Zeit gebraucht, mental auch das Australian Open Finale zu verarbeiten. War sicherlich auch nicht so leicht. Wir hatten es ja schon vor ein paar Folgen oder damals Anfang des Jahres auch, glaube ich, angesprochen, was sie ohnehin schon alles mental zu verarbeiten hatte im privaten Kreis. Und dann so ein Australian Open Finale, in das sie ja sicherlich als haushohe Favoritin gegangen ist, gegen Madison Keys zu verlieren. Das braucht vielleicht auch ein paar Wochen, ne? Bis sie das verdaut hatte. Das war jetzt so ein bisschen mein Take.
Ja, das war ja auch nur so ein bisschen scherzeshalber gesagt, weil es halt einfach eine grundsätzliche Parallele gab bei den Turnierausrichtungen dort in Nahost, weil ihre restlichen Resultate sind halt mit einem Finale in Indian Wells, Sieg in Miami, Finale in Stuttgart und jetzt einem Sieg in Madrid, eine 31-5 Bilanz dieses Jahr. Und das Finale in Madrid hat sie einfach unglaublich gespielt, muss ich sagen. Das Level war echt richtig, richtig gut. Hab sie selten stark gesehen.
Sie hat an einem Punkt, deswegen kretsch ich kurz rein, sie hat an einem Punkt 16 Punkte in Folge gemacht, als sie dann 4-1 geführt hat im ersten Satz. 16 Punkte in Folge auf dem Niveau gegen eine absolute Weltklasse-Spielerin auf der anderen Netzseite. Also,
ja, eine ihrer Hauptkonkurrentin, ne? Also kann man, glaube ich, schon so sagen, das ist schon ein Zeichen von Dominanz und grundsätzlich das Auftreten war, ja, hat mir sehr, sehr imponiert und deswegen, ja, cool, dass sie wieder ein Turnier gewonnen hat und natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, erstmal natürlich die beste Spielerin aktuell. Du hast die Bedingungen in Madrid angesprochen. Ist ähnlich wie in Indian Wells, ein bisschen Höhe. Natürlich, ob es jetzt die beste Sandplatzspielerin ist, wird zu beobachten bleiben, aber natürlich wird mit diesem Selbstvertrauen und mit dieser Reihe an Siegen gegen Top-10-Spielerinnen, mit dieser unglaublichen Bilanz dieses Jahr und natürlich auch dazu sagen, dass Iga Swiatek gerade nicht ihre beste Phase durchlebt, die ja eigentlich in Paris immer zu nennen ist. Wenn man das alles kombiniert, ist sie für mich auch die Favoritin diesmal in Paris.
Madrid liegt 600 Meter hoch über dem Meer. Das macht natürlich so ein druckvollen Spiel nochmal druckvoller. In einem Medienbericht habe ich heute gelesen, da stand drin, die Bälle sind schneller und springen weniger hoch als bei den meisten Turnieren. Ist es nicht so, dass in der Höhe der Ball höher abspringt? Also zum Beispiel Jannik Hanfmanns Kick-Aufschlag in München viel effektiver ist? Hat sich da der Schreiber einfach nur verschrieben oder?
Ja, genau. Also normalerweise ist es halt schon so, dass in der Höhe,
wollte ich gerade sagen,
wenn man sagt, der Bounce höher ist, der Ball mehr abgeht. Warum das jetzt in Madrid nicht so sein sollte, ja, würde sich jetzt mir nicht erschließen.
Das war eigentlich auch immer meine Schreibweise und meine Erklärung, warum Alexander Zverev so gut da spielt, weil der Aufschlag natürlich effektiver ist dort und sein berühmter One-Two-Punch, also der Schlag nach dem Aufschlag, sehr viel effektiver ist, weil er da mehr mit durchkommt, mehr Höhe entwickelt und mehr Länge entwickeln kann. Gibt auch noch eine ganz geile, aus Sabalenkas Sicht, ganz geile Top-10-Statistik. Sie hat ja das Australian Open-Finale gegen Keys verloren, die außerhalb der Top-10 war. Sie hat gegen Andreeva verloren, die außerhalb der Top 10 war, und sie hat dieses Jahr mit ihrem Titelgewinn ihre Bilanz gegen, also in Madrid mit ihrem Titelgewinn, ihre Bilanz gegen Top-10-Kolleginnen auf mittlerweile 14 Siege in den letzten 16 Begegnungen seit dem Tausender-Event in Cincinnati gesteigert. Nur bei den WTA-Finals in Riad hat sie in der Gruppenphase Rybakina verloren und im Halbfinale gegen Coco Gauff. Also gegen Top-10-Spielerinnen ist sie richtig on fire. Das ist ja auch eine Qualität, ne, wenn man da oben steht, sich gegen die Widersacherinnen durchzusetzen.
Ja, absolut.
Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie der Übergang ist zu Rom und was dann in Paris passiert. Also das Selbstvertrauen hat Sabalenka, davon hat sie ja sowieso genug. So ihre Außendarstellung ist ja auch immer sehr selbstbewusst auf dem Platz und so weiter. Bisschen das Gegenteil von Iga Swiatek, die sehr viel am Grübeln ist, Sätze klar verliert, ne? Also sie hat ja auch gegen Kies einen Satz 6-0 verloren, hat sich dann noch durchgekämpft, hat dann aber im Halbfinale ganz, ganz klar gegen Coco Gauff verloren. Und um mal überzugehen auf das, was ich eingangs gesagt habe, gibt es in Polen Medienberichte, die spekulieren, dass, wenn es so weitergeht, Iga Swiatek die Rasensaison übergehen wird nach Paris. Wird natürlich viel jetzt von dem Erfolg oder Misserfolg abhängen, aber Fakt ist, es läuft gar nicht gut für die ganz hohen Ansprüche natürlich von Swiatek, die einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst hat. Das weiß ich auch aus ihrem Team, von ihrer Psychologin, die da ja auch hart arbeiten. Und momentan ist der Abstand halt so groß. In der aktuellen Weltrangliste liegt Sabalenka mit mehr als 4.300 Punkten Vorsprung vor Iga Swiatek. Das sind, wie ihr wisst, zwei Grand-Slam-Turniere und noch ein bisschen zerquetschte, also zwei Grand-Slam-Siege und noch ein bisschen zerquetschte. Und die polnische Seite Onet hat vor zwei Tagen spekuliert aus Umkreisen in ihrem Team. Inoffiziell hören wir, dass abhängig von den Resultaten in Rom und Paris eine komplette Pause in der Rasensaison zur Debatte steht. Wally, jetzt ist ja Iga Swiatek nicht die beste Rasenspielerin ohnehin. Einmal Viertelfinale gespielt, ansonsten immer bis zum Achtelfinale ausgeschieden, meistens als frisch gebackene Siegerin aus Paris. Wir sind ja nicht in der Position, Iga Swiatek Ratschläge zu geben, aber drüber reden können wir trotzdem. Früher war das ja gang und gäbe, ne? Das Sandplatz-Spezialisten, auch bei den Männern, die Rasensaison einfach mal übergangen haben, weil sie gesagt haben, macht eh keinen Sinn. Heute, nach Jahren, nachdem alles so ausgeglichener geworden ist, nachdem die Belege angepasst wurden, nachdem der Rasen auch langsamer wurde, kommt sowas ja kaum noch vor. Und ist wahrscheinlich auch, wenn man mal den Spieß umdreht, von Turnierseite, von Marketingseite, von WTA-Seite, glaube ich auch, eher eine Horrorvorstellung, dass so eine Topspielerin dann bei einem Grand Slam gar nicht auftaucht. So hab ich mal direkt gedacht, weißt du?
Ja, klar. Ich glaube, man kann halt da extrem beide Seiten irgendwie verstehen. Auf der einen Seite, ja, sollte, glaube ich, der Anspruch einer Topspielerin schon sein, alle Turniere zu spielen, die ganze Saison zu spielen, die Möglichkeit, wenn man die hat, Wimbledon zu spielen, irgendwie das zu genießen, immer das Beste zu geben, jede Chance wahrzunehmen, um an Turnieren teilzunehmen und weit zu kommen, selbst wenn es für sie in Anführungsstrichen nur ein Viertelfinale ist oder nur ein Halbfinale, aber trotzdem da irgendwo den Leistungsgedanken an erste Stelle schieben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr, sehr konsequenter Schritt, dieses prestigeträchtige Turnier auszulassen, aber sachlich extrem gut verargumentierbar in der aktuellen Situation im Hinblick auf ihre Stärken, auf die Länge der Saison, auf die aktuelle Situation, wo sich darüber beklagt, dass sie nicht mehr ganz frisch ist, kann natürlich so eine Pause mitten in der Saison im Sommer, wo du halt relativ leicht auch mal für 7 oder 10 Tage in Urlaub fahren kannst und nicht bis ans andere Ende der Welt reisen musst, um irgendwie Sonne zu haben, wie das im November oder Anfang Dezember ist, kann das natürlich auch extrem viel Sinn machen. Und im Endeffekt wird sie die Entscheidung treffen, die am besten für sie ist, für ihr Wohlbefinden und natürlich auch für ihre Karriere. Deswegen könnte man es ihr, glaube ich, nicht krumm nehmen, wenn sie sich für den Schritt entscheidet, die Rasensaison auszulassen, weil der primäre Grund wird nicht sein, sich einfach nur irgendwie zu entspannen oder sich oder irgendwie zu faulenzen, sondern ganz klar nochmal eine Pause zu gönnen, aber dann eine lange Vorbereitung zu machen, um dann halt auch für den Rest der Saison auf dem Hardcourt dann wieder bestmögliche Leistungen auch bringen zu können. Also vor allen Dingen dann auch um die US Open rum und alle weiteren Highlights, die dann noch folgen. Es gibt halt einfach zwei Perspektiven und beide kann man irgendwie auch verstehen. Aber wie gesagt, ich glaube, eine Topspielerin und Topspieler, die werden immer die Entscheidung treffen, die am besten für die Karriere ist. Weil wenn man nicht für die Karriere lebt, kommt man da ganz oben nicht hin. Und deswegen, trifft das bei mir einfach so auf vollstes Verständnis.
Konfrontiert wurde sie mit diesen Gerüchten noch nicht, weil der Bericht erst rauskam, nachdem sie schon ausgeschieden war, nach ihrer letzten Pressekonferenz in Madrid. Dort hat sie unter anderem gesagt, ich fühle mich schwer und zwinge mich die ganze Zeit. Ich bewege mich nach Intuition und nichts anderem. Das passiert mir in den letzten Wochen immer wieder. Ich möchte ein paar freie Tage haben, vor allem weil ich sie nach Stuttgart nicht hatte. Ich werde mich entspannen. Also auch jetzt schon stehen vor Rom ein paar tennisfreie Tage auf dem Programm bei Iga Swiatek. Und ich habe mich journalistisch nochmal erkundigt bei meinen Kolleginnen in Polen, speziell bei einer Kollegin, der ich sehr vertraue, die sehr, sehr gute Arbeit macht seit Jahren und relativ nah dran ist. Und da habe ich geschrieben, ob man diesen Medienbericht ernst nehmen kann oder ob das nur heißer gekocht wurde. Und sie hat mir geantwortet, dass niemand aus ihrem Team offiziell sich dazu äußern wollte, dass der Fitnesscoach auf Twitter, also auf X, ehemals Twitter, sich geäußert hat, dass das keine Taktik jetzt ist, um irgendwie für Verwirrung zu sorgen. Das Wichtigste, was sie gesagt hat, ist, dass Wim Fissette, ihr momentaner Trainer, der damals ja auch Angelique Kerber zum Wimbledon-Sieg 2018 begleitet und gecoacht hat, hat vor der Saison immer wieder auch öffentlich in Interviews wiederholt, dass eines der Ziele ist, ihr Rasenspiel eigentlich zu verbessern für diese Saison. Ne? Das war vor der Saison, also bevor die Probleme jetzt auch auf ihrem starken Belag gekommen sind. Aber das hat sie nochmal herausgestellt und sie hat geschrieben, when you look at her during the season, how nervous and irregular she is, I wouldn't say that that is 100% impossible. Also sie schließt es auch nicht 100% aus, dass so eine Sache wirklich passieren kann und dass ihrer Meinung nach sehr, sehr entscheidend ist, was in Rom und Paris passiert. Also wenn sie ihren eigenen Ansprüchen jetzt bei den Masters und vor allem bei dem Grand Slam, dass sie ja dominiert hat die letzten Jahre, nicht performt und ich würde mal sagen, ihr Anspruch ist mindestens mal Halbfinale, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das wirklich passieren kann. Und ja, wäre schlecht für die Medienwelt, schlecht für Wimbledon das Turnier, für die PR-Leute, aber wie du schon angedeutet hast, am Ende des Tages entscheiden die Spitzensportler nach ihrem Gusto und vor allem mit ihrem großen Funktionsteam, ja?
Genau.
Bei den Herren hat Casper Ruud seinen größten Karrieretitel geholt. Nach drei verlorenen Grand-Slam-Finals, einem verlorenen ATP-Finals-Finale unter anderem, hat er jetzt seinen ersten Masters-Coup gelandet. 7-5, 3-6, 6-4 gegen Jake Draper, der schon wieder beim Masters-Turnier im Finale war und jetzt auf Nummer 5 in der Weltrangliste gelistet wird. Über den könnte man auch nochmal einen eigenen Podcast machen, aber da haben wir auch schon vor ein paar Folgen genug gesagt. Wie übrigens auch, gar nicht mehr erwähnt, jetzt diese Woche die letzte Folge mit Diego De Dura. Kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, wer da noch nicht reingehört hat. In der letzten Folge 147 das große Interview mit ihm. Also wir waren auch dabei, Wolli und ich, aber es ging um den Newcomer. Viele, viele Rückmeldungen bekommen, super Klickzahlen. An dieser Stelle auch mal ein fettes Dankeschön, wer noch nicht reingehört hat, da gerne mal nachhören. Aber wir beschäftigen uns jetzt mit Casper Ruud. der den ersten Turniertitel seit Genf 2024 geholt hat und der 13. insgesamt auf Tourniveau. Und er hat es selbst gestern in der Pressekonferenz, siehst du mal, wie präsent das auch bei den Spielern ist, natürlich nochmal selbst hervorgeholt und hat die Pressekonferenz angefangen mit mein Rekord in großen Finals ist immer noch nicht gut. Ich stehe jetzt 1-6.
Ja, muss man, also, ja, was heißt, muss man so sehen, aber natürlich wird man irgendwie in den Regionen daran gemessen und ich fand's auch nochmal verblüffend zu erfahren, dass sein bislang größter Titel das 500er-Event in Barcelona war. Mhm. Sonst quasi nur 250er-Turniere gewonnen und wie du gesagt hast, in vielen großen Finals gestanden, aber eigentlich in den meisten Fällen schon, teilweise auch, wenn ich mich an das Finale gegen Rafa erinnere, krasser Außenseiter, so dass man sagt, okay, er steigt jetzt auf das Treppchen mit der Nummer 2 drauf und mehr wird da heute nicht passieren. Insgesamt erstmal ein großartiges Finale mit vielen Wendungen und total unberechenbar, fast bis zum Schluss. Und so charakterlich ist es natürlich echt schön zu sehen, dass ein so bodenständiger Spieler, der ja auch als harter Arbeiter irgendwie seinen Ruf hat, jetzt endlich mit einem ja richtig großen Titel belohnt wird. Darüber sind ja nur noch die Grand Slams, aber es ist ja fast schon, ja, wie soll ich sagen, normal, dass es bei ihm auf Sandplatz passiert, auch wenn er auch große Turniere auch schon gut gespielt hat. Auf Hardcourt ist es natürlich sein Belag, das betont er auch immer wieder, hat er jetzt auch nach dem Match gegen Draper nochmal gesagt, dass er sich, als es dann so eng wurde, nochmal dran erinnert hat, hey, das ist eigentlich mein Belag und ich muss quasi über ihn drüber spielen. Er spielt ja eigentlich eher auf Rasen und Hardcourt bislang seine besten Ergebnisse.
Ganz wichtiges Argument.
Und hat dann sich dadurch, durch diesen Gedanken auch nochmal einen kleinen Push gegeben und ein bisschen Motivation gezogen, um da ja ein bisschen widerstandsfähiger zu sein und mehr an sich zu glauben. Dementsprechend, ja, freut mich irgendwie persönlich total, weil es ein echt cooler Typ ist, total bodenständig und einfach in seiner Art sehr, sehr, nicht demütig, aber ja, irgendwo ruhig und einfach, ja, nordisch, ja, wie er einfach den, nach dem Matchball sich verhält, wie er dann auf der Pressekonferenz auftritt, wie er dem Gegner auch zu einem guten Turnier gratuliert. Also es ist einfach, es passt ins Gesamtbild und ist einfach ein super Sportsmann, super Persönlichkeit für den Sport halt. Und ja, sehr, sehr großer Titel für ihn. Und ja, genau.
Ich fand's sehr wichtig, was du eben gesagt hast, so ich muss eigentlich über ihn drüber spielen. Also ich bin eigentlich unter diesen Bedingungen der bessere Spieler. Und wenn man das mal in den Gesamtkontext setzt, dann ist das ja auch eine Riesenchance gewesen für Casper Ruud. Und richtig gute Spieler zeichnen sich aus, dass sie diese Chancen ausnutzen. Gesamtkontext meine ich so, dass Sinner noch gesperrt war. Alcaraz verletzt abgesagt hat. Zverev, der in Madrid, ja, das eines seiner Lieblingsturniere ist, aus den eben bei Sabalenka schon benannten Gründen, verliert, was passieren kann. Und dann ist er eigentlich, und auch uneigentlich, das eigentlich kann man streichen, der Favorit auf den Titel in Madrid auf Sand.
Ja, aber das Rune, gegen den er in Barcelona verloren hat, ja, der auch in einer super Form war, aufgegeben hat, auch genau, nicht mehr fit war für die
genau,
Woche.
Genau, genau. Aber auch nicht die kurzfristigen Sachen mit einberechnet, sondern halt langfristig mal, also wenn man jede Karriere beurteilt, dann war das jetzt sein Turnier in den Gesamtumständen. Aber das dann auch durchzuziehen, ist halt dann die Ebene, die diese Jungs auszeichnet. Und er, du hast ja diese ganzen beliebten Punkte angesprochen. Er ist ja sehr, sehr beliebt. Er ist auch ein Fanliebling. Er ist auch bei den Profikollegen, das weiß ich, sehr beliebt. Was leicht auch mal dazu führen kann, dass man vielleicht auf dem allerhöchsten Niveau als zu brav oder zu lieb gesehen wird. Und in den Momenten muss man halt mal zuschlagen und sich diese Titel holen. Und das hat er jetzt gemacht und davor ziehe ich meinen Hut, weil in diesen Situationen, wenn man dann plötzlich der Favorit ist, das so durchzuziehen, ist eigentlich schwieriger vom Mindset her, als wenn jetzt zum Beispiel alle Top-Jungs dabei sind und man besiegt zum Beispiel mal Alcaraz im Halbfinale. und nimmt dann den Schwung mit. Und das ist natürlich umso schöner, die allerbesten Spieler auf so einem großen Turnier zu schlagen. Aber wenn sie nicht präsent sind, aus welchem Grund auch immer, dann hast du halt die Pole Position und dann darfst du dich nicht überholen lassen. Und das hat er jetzt mit Eindruck, hat also bei mir hat er nochmal großen Eindruck geschunden jetzt, das so durchzuziehen. Warum grinst du?
Ja, weil es wirklich mehr als auf Messerschneide war, das Match. Ja. Ich fand eigentlich, Jack Draper hat den sehr, sehr nah dran am ersten Satz, hat 5-3 geführt, fällt dann 4-5 Spiele in ein komplettes Loch, serviert zum Satz, wird gebreakt, wird dann nochmal gebreakt, verliert den Satz 5-7, gewinnt dann den zweiten Satz und ist Anfang des dritten Satzes eigentlich auch oben auf. Und dann dreht sich das Match halt nochmal. Also
hat er es verloren oder hat's Rot gewonnen?
Also hinten raus extrem beeindruckend, wie Casper Ruud das letzte Game vor allen Dingen ausserviert hat. Er hat nochmal gesagt, ja, die ersten zwei Punkte bei 5-4 wollte ich auf jeden Fall über den ersten Aufschlag gehen, wollte ich auf Quote servieren. Und dann hat er bei 30-0 letzten beiden Punkte nochmal so dermaßen die Vorhand laufen lassen. Und er meinte, die Begleitumstände mit eingerechnet, waren das eigentlich die zwei besten Vorhände in meiner Karriere. Also es ist halt leicht, die bei 5-0 zu spielen, aber halt wenn du kurz vorm Masters-Sieg deinem ersten stehst, bei 5-4 aufs Match servierst und dabei 30-0 zwei solche Vorhände loslässt, das hat er sich selber nochmal so ein bisschen eingekreist, die Leistung. Und deswegen, ich weiß nicht, ob Draper es verloren hat, hat er auch ein bisschen physisch, war auch ein bisschen vielleicht angeschlagen hier und da, war es natürlich auch eine lange Woche. Ende des ersten Satzes hat er auch zu seiner Box sehr, sehr viel geredet und gesagt, dass er so dead ist, also so tot. Mhm. Deswegen, also viele Komponenten haben in diesem Match eine Rolle gespielt, deswegen war es auch unglaublich spannend und interessant, das zu verfolgen mit allen Wendungen, die das Match hatte. Und hinten raus hat Casper Ruud das Match eigentlich schon gewonnen. Aber ich finde, Jack Draper hat unglaublich gut gespielt und definitiv mehr als Chancen gehabt. Er hatte es eigentlich auch in der Hand, das Match zu gewinnen, weil er über genügend Strecken des Matches besser war und auch auf dem Scoreboard besser war. Aber hat es nicht aus verschiedenen Gründen hat das nicht nach Hause spielen können.
Jack Draper auch so beeindruckend, die letzten Wochen und Monate. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Was das jetzt für die French Open bedeutet, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir über die abgelaufene Sperre von Jannik Sinner sprechen. Ich möchte aber kurz einen Einschub machen, weil es zu dem Thema ganz gut passt. Casper Ruud hat nach seinem Halbfinale gesagt, beziehungsweise über die Situation im Halbfinale. Ich habe etwas in meinen Rippen gespürt, sagte Ruud, der früh im Spiel eine medizinische Behandlung brauchte. Ich habe ein paar Schmerzmittel genommen, was sicherlich nicht ideal ist, aber es wurde etwas besser. Ich musste das checken lassen. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Wie wir jetzt wissen, kann es wohl nichts Schlimmes gewesen sein. Also nichts, was hätte schlimmer werden können, weil ansonsten zieht so ein Topspieler, glaube ich, auch aus so einem Masters-Finale raus, wenn zum Beispiel eine längere Pause im Raum stehen würde und man dadurch dann zum Beispiel den Sandplatzhöhepunkt der French Open verpassen würde. Aber scheinbar ging es. Aber weil er diese Schmerzmittel erwähnt hat, also natürlich, das ist keine Überraschung, dass im Spitzensport Schmerzmittel benutzt werden, wissen wir alle. Wir wissen, oder das wissen vielleicht nicht so viele, das gebe ich jetzt mal als Kontext mit. Da redet ja heute niemand mehr drüber, aber es gibt ja ein offizielles Gerichtsurteil gegen Juventus Turin. Zwischen 1996 und 2000 haben die ja bei Juventus Turin, und da haben unter anderem Cannavaro und Zidane zu der Zeit gespielt, Anabolika-Doping und Blutdoping betrieben. Aber da es im Fußball ist, hat es niemanden interessiert und alles ist weitergegangen. Show must go on. Aber in diesem Urteil, in dem ich mich mal eingelesen habe, steht drin, dass Doping dann anfängt, wenn schon dann anfängt, muss man sagen, wenn Schmerzmittel dauerhaft benötigt werden, also Schmerzmittelmissbrauch im Alltag praktisch ständig stattfindet. Jetzt bin ich natürlich nicht naiv und berichte 8-9 Jahre schon über Spitzensport und weiß, dass Spitzensport nicht immer gesund ist bei der Belastung, die ihr da habt im Training. Aber Caroline Garcia hat heute auf ihren sozialen Medien, unter anderem auf X, aber auch auf Instagram, was ganz Interessantes gepostet. Ich habe es übrigens in meiner persönlichen WhatsApp, Insta-Story gepostet und Caro Garcia oder der offizielle Account von Caro Garcia hat es dann auch geliked. Weiß ich nicht, ob das, also bei ihr würde ich jetzt von der Größenordnung noch zutrauen, dass sie das selbst auch managt und nicht ihr Management oder Agent. Aber sie ist da auch sehr, sehr hinterher und ist auch nicht das erste Mal, dass sie über mentale Gesundheit oder solche Sachen spricht. Und sie hat geschrieben als Zitat, if you really cared, you could play with this pain. Also wenn es dir wirklich was bedeuten würde, hättest du mit diesem Schmerz spielen können oder könntest du trotz des Schmerzes spielen. Und dann hat sie in dem zweiten Slide gesagt, someone said this to me a few weeks ago after I explained I wasn't ready to compete. Also jemand hat genau dieses Zitat zu mir vor ein paar Wochen gesagt, als ich ihm oder ihr, das wird nicht klar, erklärt habe, dass ich nicht bereit war, einen Wettkampf zu bestreiten. This isn't an attack on any individual, but rather a reflection on a mindset athletes are conditioned into from a young age. Playing injured is somehow honorable or necessary. Das wäre keine persönliche Attacke auf den oder diejenigen, die ihr das gesagt hat, sondern nur eine Reflexion von dem Mindset, das Athleten selbst haben, aber das Athleten auch beigebracht wird von einem kleinen Alter, dass es ja fast schon respektabel ist, durch eine Verletzung durchzuspielen oder mit Schmerzen zu spielen. Und das ist als tough man dann gilt oder als ja einfach gemacht für den Leistungssport. Und weiter schreibt sie, don't get me wrong, greatness demands sacrifice, pain, discomfort and struggle are inevitable parts of pursuing excellence. Also bitte versteht mich nicht falsch, um ganz nach oben zu kommen, muss man alles geben, Schmerz gehört dazu, unkomfortable Situationen, Struggle, alles gehört dazu. Aber dann sagt sie, da ist eine Linie, die wir wahrnehmen und respektieren müssen. Und dann sagt sie, dass sie in den letzten Wochen und Monaten Schmerzmittel genommen hat und Anti-Inflammatories, also übersetzt Wolli, schmerzlindernde Sachen für ihre Schulter, um die Brennung und die Spannung rauszunehmen. Und ohne sie wäre es unerträglich gewesen zu spielen. Und ich möchte einfach diese beiden Sachen mal also miteinander kombinieren. Ein absoluter Topspieler bei den Männern, der das in einem Nebensatz erwähnt, dass es halt mal notwendig war, einmal Schmerzmittel zu nehmen, bei dem man nicht weiß, wie oft er Schmerzmittel nimmt, sondern er es nur in dem Moment gesagt hat. Und dann eine ehemalige Top-10-Spielerin, die hat jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, seit März nicht mehr gespielt, hat in Miami gegen Swiatek verloren, seitdem nicht mehr gespielt, die zugibt, dass sie regelmäßig Schmerzmittel nehmen musste, um überhaupt durch den Schmerz ihrer Schulter durchspielen zu können und jetzt einfach nicht mehr bereit ist, ab einem gewissen Punkt das weiterzumachen. Das mal nur für euch, so als Messlatte, was da gerade passiert ist. Ich fand's, du weißt, du kennst mich, ich find's immer schön, wenn SportlerInnen da Einblicke geben, die nicht auf Glanz und Gloria und nur positiv benannt sind, weil sie klar machen, was hinter so einem Spitzensport alles dazugehört. Was sind deine Gedanken zu dem Post von Garcia? Was hast du gedacht, als sie das gepostet hat? Lass die Leute mal ein bisschen teilhaben aus Leistungssportler-Sicht.
Ja, das ist schockierend, weil das ist, glaube ich, die schlimmste Form erstmal des Umgangs aus dem Team. Also so ein Satz an den Kopf geworfen zu bekommen, wenn man halt ja wirklich solche Schmerzen hat, wenn es nur noch mit Schmerzmitteln geht, dass man das nicht genug will, ist, glaube ich, schon ein krasser Vertrauensbruch. Ist, glaube ich, dann schwierig, auch auf der Basis irgendwie weiterzuarbeiten, weil die Athletin ja genau weiß, wie sehr es wehtut. Und wenn du halt regelmäßig Medikamente und Stoffe zu dir nehmen musst oder bekommen musst, um irgendwie zu spielen, ist es fast unvorstellbar. Und sie stellt am Ende ihres Posts ja auch so ein bisschen die Sinnfrage, dass viele der Siege, die so glorifiziert werden von der Gesellschaft, vielleicht am Ende gar nicht wert sind, sie zu holen. Und damit beendet sie quasi ihren Instagram-Beitrag. Und wie gesagt, das ist natürlich die extremste Form. Und vor allen Dingen, wenn du mit Vertrauenspersonen arbeitest, ist natürlich, ja, schwierig, glaube ich, auf der Basis irgendwie fortzuführen. Und
aber wir wissen nicht, ob das aus ihrem Team war, ne? Sie hat ja nur gesagt, jemand.
Oder ja, hat sie, ja, hat ja nicht, das stimmt.
Ist so, also es könnte naheliegen, dass das jemand aus ihrem Funktionsteam ist, also Trainer, Physio. Wir wissen natürlich alle auch, die sich mit Caro Garcia beschäftigen, dass sie ein relativ schwieriges Verhältnis zu ihrem Papa gehabt hat, der sie lange betreut hat und dann mal komplett raus war. Aber das sind alles nur Mutmaßungen, also nur um das nochmal klarzustellen, wir wissen es nicht, wer es gesagt hat. Aber es muss ja schon jemand sein, oder das ist jetzt meine Mutmaßung, schon jemand sein, auf deren Meinung sie vielleicht Wert gelegt hat, weil wenn es jetzt irgendein Hater im Internet sagt oder ein Fan, dann entsteht daraus nicht unbedingt so ein Post mit mehreren Slides, ne?
Genau, da muss ja schon jemand Kenntnis haben über die Situation, genau, sei es jetzt akut medizinisch oder irgendwie in der Bewertung vom Alltäglichen her. Dann hatten wir natürlich auch ein Beispiel in der letzten Folge mit Diego, der auch davon erzählt hat, dass er Schmerzmittel genommen hat, als er nach München weiter nach Madrid die Wildcard wahrnehmen musste. Und so ist das natürlich schon ein Thema, was präsent ist. Und diese Linie, wie du sie halt am Anfang mit der Definition Doping ja nicht versucht hast zu ziehen, aber wie du sie halt ins Spiel gebracht hast, das ist natürlich dann auch für jeden Auslegungssache, wann bin ich schon einen Schritt drüber oder wann ist es noch okay und ich nehme eigentlich nur diese Schmerzmittel unterstützend. Bei mir persönlich ist es halt so, dass ich zum Glück regelmäßig keine Schmerzmittel brauche und ich glaube, die Male, die ich das in meinem Leben gebraucht habe, kann man an einer maximal zwei Händen abzählen. Und jedes Mal, wenn ich damit gespielt habe, wollte ich auch es doppelt und dreifach abgeklärt haben, ob es wirklich nur um die Schmerzbetäubung geht und ich nichts verschlimmern kann, wie man halt immer so schön sagt, dass es nicht schlimmer werden kann. Ja, auch wenn das irgendwie auch ein bisschen banal ist, wenn du dir irgendwas einwirfst und einen Schmerz betäubst, der von deinen Rezeptoren im Körper irgendwie ausgesendet wird. Also ich glaube, gesunder Menschenverstand sagt schon, dass es erstmal nicht gut ist. Aber natürlich kann man da schon unterscheiden, je nachdem, wie intensiv man diese Verletzung oder das Problem analysiert hat. Ist es jetzt etwas, was mir heute wehtut, aber mit der ein- oder zweimaligen Einnahme überbrückt werden kann und es hilft halt sportlich, dass du spielen kannst. Ist, glaube ich, halt was anderes, als wenn du beispielsweise den Arm nicht mehr heben kannst und ohne Schmerzmittel überhaupt nicht spielen kannst. Da würde ich mir persönlich auch zu große Sorgen machen um den Körper, nicht nur um die verletzte Stelle, sondern auch um den Organismus, um den Abbau dieser ganzen Medikamente auf Dauer. Und ja, Caro Garcia nennt es ja auch, wo ist hier der Punkt, wo man es irgendwie noch rechtfertigen kann, sollten wir uns mehr hinterfragen und sollten Athleten wirklich bis ans Alleräußerste gehen und den Körper quasi ruinieren dafür? Ja, das glaube ich sicher nicht.
Es gibt noch ein paar Ebenen zu diesem Post, die erwähnenswert sind. Zum einen, woran ich als erstes gedacht habe, als ich den Post gesehen habe, war Rafael Nadal und sein betäubter Fuß bei den French Open. Was so ja das krasseste Beispiel ist, um eine Verletzung, einen Schmerz zu betäuben, um den größtmöglichen Titel am Ende einer schon herausragenden Karriere nochmal zu gewinnen und wenige Stunden nach dem Titelgewinn auf Krücken zu sein und nicht mehr richtig laufen zu können. Daran habe ich sofort gedacht. Auf der drittletzten Seite dieses Posts sagt sie auch, dass sie in den vergangenen Monaten und Wochen Cortison-Spritzen bekommen hat, Plasma-Behandlung und andere Therapien, um überhaupt Wettkämpfe bestreiten zu können. Die Cortison-Injections sind verboten. Das heißt, dafür braucht es dann medizinische Ausnahmeregelungen, die man sich besorgen muss, um zu trainieren, aber wenn sie bei Wettkämpfen teilgenommen hat, brauchte sie dann bei den Doping-Tests, wenn es denn welche gegeben haben sollte, die Liste mit den Medikamenten, die sie genommen hat und dann auch die medizinischen Ausnahmeregelungen. Wir wissen aber, dass auch von Spielern auf Rafael Nadals Niveau aus der Vergangenheit, wenn die verletzt sind, dass sie Cortison nehmen, dass sie verbotene Sachen nehmen, von den Ärzten verschrieben natürlich, um schneller zu heilen. Und dann ist die Frage, haben sie dann, wenn sie wieder einsteigen, immer noch die medizinischen Ausnahmeregelungen oder nicht? Und sind die verbotenen Mittel, die sie genommen haben, um zu heilen, immer noch im Körper drin? Und wenn ja, wie stark? Und können sie dann härter trainieren als ein vergleichbarer Profi etc.? Das ist auch nochmal eine Ebene, die ich euch mitgeben wollte. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mir hat mal ein Spieler gesagt, dass auf der Profitour die Schmerzmittel wie Smarties genommen werden. Es gibt auch ein öffentliches Zitat von einem Doppelspieler, das habe ich mir jetzt nicht notiert, der das auch mal gesagt hat. Da möchte ich jetzt nicht falsch zitieren, beziehungsweise nicht den falschen Spieler nennen, aber das Zitat ist gefallen. Magst du dazu öffentlich was zu sagen, wie du die Verhältnisse momentan siehst?
Tatsächlich relativ konservativ, so wie ich es bei mir jetzt angedeutet habe. Man bekommt es hier und da mit, dass mal was genommen wurde, aber meistens ist es halt wirklich Ibuprofen, meist auch mal im Match irgendwie, dass da Spieler quasi nachgeholfen haben, aber mir ist es persönlich noch nicht so aufgefallen, dass es jetzt sonderlich viel ist oder ich würde sagen, das ist ein grundsätzliches Problem, aber es ist natürlich jetzt auch kein Dialog, den man mit vielen Spielern, die man jetzt eher oberflächlich kennt.
Ich wollte gerade sagen, wie offen und transparent, also das ist ja jetzt kein Lockerroom-Talk. Also ich bin jetzt nicht in den Umkleiden natürlich nicht dabei, dafür habe ich dich ja in dem Podcast, aber ist jetzt nicht der zweite Satz, mit dem man in der Umkleide einen begegnet, oder? Oh, heute habe ich aber 4 600er genommen oder so.
Nee, gar nicht. Keine Eröffnung. Das bekommt man eher halt aus dem engeren Umfeld mal mit. Mhm. Aber dann ist es mir noch nie so aufgefallen, dass ich jetzt sage, das ist bedenklich. Aber ich möchte es hier an der Stelle auch überhaupt nicht herunterspielen, weil man sieht ja genügend Beispiele und man bekommt es jetzt über die PKs oder die Instagram-Posts halt mit, dass es definitiv ein Thema ist. Genau, aber mir ist es jetzt noch nicht so extrem aufgefallen.
Sascha sagt ja auch öfter in PKs, wenn er angesprochen wird auf seine Verletzungen oder auf Probleme, gerade am Ende einer Saison, sagt er oft solche Sätze wie, ja gut, also am Ende so einer langen Saison ist niemand mehr schmerzfrei, alle haben irgendwie Probleme, das ist völlig normal, wenn man 11 Monate in der Saison spielt, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ne? Bei der Belastung, die Tennisprofis sind, es sind ja nicht nur die Turniere, es sind die Reisen, es sind die Erholungsphasen, die fehlenden Erholungsphasen, die Flüge, die Autofahrten, die kriegt das bei Wally ja mit, was da alles dazu gehört. Also das ist alles mit, es muss alles mit rein in die Diskussion. Abschließend, ich habe einen sehr guten Physio, der auch Profifußballer und so behandelt und was der mir immer sagt bei Schmerzmittelmissbrauch oder generellem Gebrauch von Schmerzmitteln, dass das ja auch die Bewegungsabläufe einschränkt beziehungsweise beeinflusst. Ne? Also wenn du, angenommen, wir nehmen mal ein klassisches Beispiel, Adduktorenzerrung und du hast ein wichtiges Spiel oder du willst deinen Kaderplatz oder deinen Stammplatz als Profifußballer verteidigen oder auch als Tennisprofi die nächste Runde unbedingt spielen, dann führt ja der Schmerzmitteleinsatz dazu, dass du den Schmerz weniger spürst, aber dein Körper belastet unter Umständen trotzdem anders und gewisse Bewegungsabläufe, also eine Technik wie eine Vorhand oder ein Volley oder die Bewegung zu einem Volley, die Abstände, könnten trotzdem unterbrochen werden oder schlechter sein. Oder ihr da draußen habt euch bestimmt schon auch als Fußballfans dabei mal erwischt, ich auf jeden Fall auch, dass ich über einen Spieler gemeckert habe, der schlecht gespielt hat oder schlechter gespielt hat, als man das im Durchschnitt von ihm gewohnt ist. Und man weiß nicht oder man kriegt erst später mit, dass er vielleicht nur unter Schmerzen gespielt hat. Es gibt auch berühmte Zitate von Niko Kovac noch als Eintracht-Trainer, die vor 3 4 Jahren viral ging, dass das im Fußball dazugehört etc. Also das ist noch etwas, was man mit reinnehmen muss. Und jetzt sage ich noch was Persönliches. Die StammhörerInnen wissen das ja, dass ich eine Behinderung habe. Eine halbseitige Lähmung, armbetont, Hemiparese heißt es. Und das ist eine dynamische Behinderung. Das heißt, ich habe Spastik, mal mehr, mal weniger. Kommt immer darauf an, wie viel Rückenschmerzen ich habe. Wenn mein Rücken gerade ist und ich mich gut warm mache, dann habe ich das sehr wenig. Wenn es mir nicht so gut geht in meinem Rücken, dann ist das auch mehr und dementsprechend schlechter oder besser bewege ich mich als Amateursportler. Und ich bin super, super konservativ, was Schmerzmittel angeht. Und ich habe ja auch im paralympischen Sport gespielt, jahrelang. Und da kam mal eine oder ein Sportlerin auf mich zu, die, weil ich immer enge Spiele verloren habe, die gesagt hat, hier, nimm Antispastikpillen, die helfen dir, in den entscheidenden Momenten weniger Spastik zu haben, wenn du angespannt bist und so weiter. Ich habe das nie genommen. Der Sportler oder die Sportlerin, die mir das gesagt hat, die bestreitet heute noch Wettkämpfe auf dem höchsten paralympischen Niveau und nimmt das mutmaßlich dauerhaft. Ich habe erst spät in meinen 20ern mal, weil ich unbedingt bei einem großen Turnier weiterspielen wollte und Probleme hatte mit einer Entzündung im Bein, eine Ibo 600 genommen. Nach der Vorrunde. Und ich hatte schon jahrelang keine Schmerzmittel mehr genommen. Und normalerweise, da hatte ich schon 3 Vorrundenspiele, so nach dem 6., 7. Tischtennisspiel an einem Tag lasse ich nach. Ich komme nicht mehr so in die tiefe Vorhand rein. Also auf meinem Niveau natürlich gesprochen, ne? Ich bin langsamer, ich ziehe langsamer, ich bewege mich langsamer. Wally, an dem Tag, ich bin schneller geworden. Das hat mir die Spastik aus dem Arm genommen. Das hat mir mein Bein stabilisiert. Ich habe das Turnier nicht gewonnen, aber ich bin, glaube ich, 2. geworden, habe im Finale gegen einen guten Spieler gespielt und im Halbfinale habe ich den Gegner komplett zerstört, weil ich noch so fit war wie am Anfang. Also bei mir hatte das, vielleicht war es auch nur, wie nennt man das, wenn man dran denkt oder dran glaubt?
Placebo.
Genau, Placebo-Effekt. Aber ich glaube, das war nicht nur Placebo-Effekt. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich weniger Spastik hatte. Und mal ganz zu schweigen davon, dass ich keine Schmerzen hatte. Also bei mir hatte das so einen Effekt. Hat trotzdem nicht dazu geführt, dass ich das, das möchte ich nicht, dauerhaft nehme. Aber ich fand's, also ich war eine Woche lang komplett platt von dem Effekt. Also mental platt, geplättet. Das wollte ich noch dazu sagen, ja. Also es kann in beide Richtungen gehen. Entweder schlechtere Bewegungsablaufe oder bei mir auf dem viel unteren Niveau hat's einen positiven, zumindest kurzfristig positiven Effekt gehabt. Ganz, ganz wild.
Ja, bei manchen wirken Schmerzmittel, also jetzt so eine Ibo oder so, halt auch eher ja ein bisschen negativ. Man wird ein bisschen schläfrig, die Aufmerksamkeit lässt nach, wenn man sich jetzt richtig zudröhnen, macht ja jetzt eh keiner vor dem Wettkampf, aber wenn man wirklich ein bisschen mehr nehmen muss, vielleicht 2600er oder so, dann kann es schon sein, dass man das merkt, vor allen Dingen, wenn man es halt nicht gewöhnt ist. Und dann habe ich eher gehört, dass es jetzt nicht so toll ist von der Wahrnehmung her.
Ja, intensives Thema. Cool und wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, Wally. Zurück in die Aktualität mit einem bisschen Zusammenhang, weil wir auch das Thema Doping und Grenzüberschreitung angekratzt haben bei dieser Thematik. Yannick Sinner darf seit heute, den 5. Mai, wieder offiziell an Wettkämpfen teilnehmen. Du hast es eingangs erwähnt, um 19 Uhr war vor vollem Haus auf dem Center Court seine erste öffentliche Trainingseinheit. Mit wem hat er eigentlich trainiert? Weil ich war ja im Training. Weißt du das?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ja, okay, gut. Ist auch, ist ja nicht wichtig. Die Sperre ist jedenfalls abgelaufen. Alex Zverev hat es nicht geschafft, den Rückstand aufzuholen. Trotz der Inaktivität. Es sind noch 1645 Punkte im neuen Ranking, die Sinner Vorsprung hat. Als die Sperre losging, waren es 3695. Also es ist immer noch fast ein Grand-Slam-Sieg. Fast. Und Zverev ist jetzt Titelverteidiger in Rom. Und Sinner hat gar keine Punkte zu verteidigen, weil er letztes Jahr nicht gespielt hat. Ist aber auf Sand ja eigentlich, Sperre hin oder her, auch gar nicht so gut. Ne? Hat einen Turniersieg erst damals, dieses 250er-Finale in Kroatien, in Umag, gegen Alcaraz, was ein herausragendes Finale war. Das ist sein einziger Sieg auf Sandplatz in seiner Karriere. Mehrere Komponenten. Zum einen, er kommt jetzt vor Heimpublikum zurück. Er hat ja eine Stiftung gegründet, er hat ein paar Tage Pause gemacht, er wird sicherlich im Verborgenen trainiert haben. Das durfte er ja. Also er durfte trainieren auf nicht öffentlichen Anlagen, auf nicht offiziellen ATP oder ITF Turnieren. Der wird sicherlich fit sein, aber Matchpraxis ist natürlich nicht zu ersetzen. Deswegen wird es hochspannend sein. Der wird ja in der ersten Runde einen Freilos haben, wird dann erst gegen Wochenende einsteigen. ich erwarte jetzt, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, wird wahrscheinlich dann überholt in ein, zwei Wochen, aber ich erwarte jetzt trotz Heimvorteil keine Wunderdinge, kein überragendes Turnier und erst recht kein Turniersieg. Was ein Vorteil sein könnte für die Veranstalter von Hamburg, wo er ja gemeldet hat und auch beworben wird, dass wenn er nicht so viele Spiele gewinnt, dass er dann vielleicht noch ein paar Matchpraxis-Bälle sammeln möchte in Hamburg an der Elbe. Das ist so mein erster Take, erstmal rein sportlich gesehen.
Ja, ja, also hört sich auf jeden Fall schlüssig an, deswegen habe ich gerade auch geschmunzelt. Ist so ein bisschen eine Wundertüte, mich wird es jetzt nicht überraschen, tatsächlich, wenn er schon richtig gut spielt, weil der hat einfach vor der Sperre gespielt wie vom anderen Stern. Ob es für einen Titel reicht, das weiß ich überhaupt nicht. Also das wäre mir jetzt ein bisschen zu heikel, den Tipp abzugeben. Wie du schon sagst, du brauchst einfach Matchpraxis, du brauchst die Wiederholung unter Wettkampfbedingungen und das kannst du im Training nicht simulieren. Und es gibt halt einige Spieler, die ja doch ganz gut in Form sind. Und bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das Heimpublikum so einen riesen Impact haben kann.
Auf der anderen Seite schon.
Also in Italien, ja. In Italien, ja. Also wenn nicht in Italien, wo sonst? Vielleicht noch in Südamerika.
Ja, aber also ich muss dazu sagen, wenn er jetzt, also folgender Take, wenn er jetzt in den ersten Runden große Probleme hat gegen einen, nicht despektierlich gemeint, aber gegen einen auf dem obersten Niveau etwas schwächer gerankten Spieler, dann, oh, wie ich mich entwickelt habe, echt krass. Dann das Publikum richtig Gas gibt, dann kann das vielleicht einen Einfluss haben, so ein Spiel zu drehen, aber er wird jetzt nicht, also Alexander Zverev wird jetzt nicht unter dem Tosenapplaus des italienischen Publikums, also das wird nicht der Grund sein, wenn er gegen Sinner verlieren sollte, warum er gegen Sinner verliert. Weißt du, so die absoluten Topspieler, glaube ich, die sind davon also sehr schwer zu beeindrucken, wenn es jetzt nicht super unfair wird und so. Das ist, glaube ich, die, ja, so kann man das, glaube ich, einordnen.
Ja, das stimmt.
Djokovic spielt nicht. Der geht mit einer Dreier-Niederlagenserie zu den French Open. Alcaraz kommt aus einer Verletzung. Zverev jetzt auch nicht. Mit dem allergrößten Selbstverständnis natürlich München gewonnen. Madrid war jetzt ja keine Vollkatastrophe. Girondolo, wissen wir jetzt mittlerweile, liegt ihm nicht so gut. Kann passieren. Hat auch nicht super schlecht gespielt, hat auch nicht gut gespielt. Das war ja am Tag nach diesem kolossalen Stromausfall in weiten Teilen Spaniens und Portugal. Und er hat dann auch nochmal, er hat das nicht als Ausrede benutzt, ne, versteht mich nicht falsch, aber er hat dann auch nochmal in der PK halt auch gesagt, dass es für ihn ein bisschen schwerer war als jemand mit Diabetes, was die Essensauswahl angeht, wenn man nicht einkaufen kann, weil Chaos herrscht in Spanien etc. Aber das hat er nicht als Ausrede benutzt, aber also auch andere Spieler haben Probleme. Ich sehe trotzdem Jannik Sinner jetzt nicht als Favorit für Rom und ich bin sehr gespannt, wie schnell er wieder Richtung seines alten Niveaus kommen kann in Relation oder auch mit einberechnet, dass er ja auf Sand sowieso nicht der beste Spieler ist, wenn alle fit, formstark und schmerzfrei sind und das Wind still ist und alle gleichzeitig gegeneinander spielen können. Du weißt, was ich meine.
Ja, das stimmt.
Was uns heute wichtig ist, ist einen Vergleich aufzustellen zwischen der nur dreimonatigen Sperre von Jannik Sinner. Jetzt ist meine Kamera verrückt.
Die hat sich schon erschrocken von dem, was jetzt kommt.
Ja, und jetzt hält sie nicht. Jetzt hält sie einigermaßen. Alles live hier. nee, es wird jetzt nochmal ernst tatsächlich. Über die Sperre von Jannik Sinner, über die Begleitumstände, über den Inhalt haben wir ja schon ausführlich gesprochen mit Edmund, mit dir. Scrollt einfach runter, wenn ihr da nochmal nachhören wollt. Ich bin so selbstbewusst zu sagen, dass es auf dem deutschsprachigen Markt nicht so viele Formate gibt, wo das ausführlicher besprochen wurde. Heute geht es nochmal speziell um ein, zwei Punkte aus der Sperre von Doppelspezialist oder er ist ja auch im Einzel Top 100 Spieler gewesen, aber man kennt ihn durch seine Doppelerfolge, Max Purcell aus Australien, Wimbledon gewonnen unter anderem, der gesperrt wurde, weil er zwei Infusionen bekommen hat und das rauskam, die größer waren, die Menge, die er bekommen hat, die größer waren als 100 Milliliter. Es ist völlig unabhängig, das haben wir hier in dem Podcast auch schon gesagt, als das bekannt wurde, was in diesen Infusionen drin ist. Also es kann Zucker sein, es kann eine Zuckerlösung sein, es kann Wasser sein, es kann Calcium sein, also es können erlaubte Sachen sein, aber wenn die Infusion größer als 100 Milliliter ist, ist es verboten, weil es einen echten Effekt hat. Wenn ihr erkältet seid, hängt euch mal unter professioneller Hilfe an einen Tropf bei einem Arzt, wie schnell es euch dann besser geht, und multipliziert das mal mit Sportlern, die das als Recovery machen. Er wurde jetzt 18 Monate gesperrt. Es ist ein ganz normales Dopingvergehen. Wenn nichts berücksichtigt worden wäre, wären es 2 Jahre Sperre. Er hat ein bisschen Abzug bekommen für seine Kooperation. Die ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben, waren, wie kann das sein, 18 Monate für so eine Lappalie und sind da nur 3 Monate. Es sind 2 komplett unterschiedliche Ausgangssituationen. In dem mehrseitigen PDF-Dokument aus den Verhandlungen wird offensichtlich, und das hat auch Max Purcell selbst zugegeben, dass der Spieler, the player discussed ways in which he could justify receiving infusions, including feigning illness. Das heißt, er hat mit seinem Team besprochen, wenn das irgendwie rauskommt, wie kann man das rechtfertigen, dass man eine Infusion benutzt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe hier offen den Punkt 9 in diesem Dokument und ich lese ihn euch einfach mal vor. The messages relevant to this decision are as follows. 9.1. On December 16, 23, the two players exchanged messages relating to a hydration session, in Anführungszeichen, at a medical clinic. And at 3:45, the player sent messages to player 2 confirming that he had received an infusion. Das heißt, er war sich bewusst darüber, dass er eine Infusion erhalten hat. Und er hat es einem zweiten Spieler mitgeteilt in einer, ich weiß nicht, ob es eine WhatsApp-Nachricht war oder eine Messenger-Nachricht oder eine iMessenger. Also auf jeden Fall wurde das beschlagnahmt. Wir wissen nicht, ob sie sein Handy hatten oder so weiter, aber es gibt ja gewisse Möglichkeiten und das ist in dem offiziell öffentlich einsehbaren Dokument drin. 9.2. The two players exchanged a number of further messages that day concerning the infusion. These messages indicate that the player requested the clinic staff not to keep receipts relating to his infusion. Also, er hat bei der Klinik bei den Mitarbeitern beantragt, dass keine Quittungen zu dieser Infusion oder irgendwelche Beweismaterial übrig bleibt. Zweitens, the player discussed ways in which he could justify, das habe ich Ihnen schon vorgelesen, receiving infusions, including feigning illness. Also die beiden Spieler haben darüber diskutiert, wie man sowas rechtfertigen könnte, also Krankheiten vortäuschen. Also genau das, was ich eingangs gesagt habe, dieser Effekt, man ist schwer krank, man hat eine starke Erkältung, es steht ein Wettkampf an, deswegen lässt man eine Infusion rein, damit diese Krankheit nachlässt. Also zum Beispiel jetzt auf Wally bezogen. Wally hatte diese Erkältung, er will unbedingt das Challenger spielen, er ist da hingefahren, trotz Erkältung, ohne irgendwas zu machen, hat auf die Schnauze bekommen. Wenn er jetzt in irgendeine Klinik gefahren wäre, sich eine Infusion gegeben hätte, hätte es ihm vielleicht 2 Tage später besser, wäre es ihm viel, viel besser gegangen und er hätte auf einem höheren Niveau den Wettkampf beschreiten können. Einfach nur mal ein ganz klassisches Beispiel, um es auf einem Niveau deutlich zu machen. Drittens, the player subsequently researched whether or not the infusion was prohibited under the WADA code. Ganz wichtig. Fortlaufend hat der Spieler gegoogelt oder geresearched, ob oder ob nicht so eine Infusion unter dem WADA-Code, in Klammern, specifically whether it was the ingredient itself or the water that was relevant to the limit of 100 milliliter within 12 hours. All das hat er recherchiert. Das heißt, er wusste um die Umstände, er wusste, dass 100 milliliter mehr nicht erlaubt sind. Und er hat es trotzdem gemacht. Es war also kein Unfall, kein O. Ich wusste nicht, dass die Infusion so groß war, etc. 9.3, letzter Punkt. Later exchanges between the two players as well as a picture sent by player 2 to a member of staff at the clinic established that the player also received an infusion at the clinic on December 20, 2023. Also, anhand eines Fotos, was ein zweiter Spieler einem Mitglied aus der Klinik, einem Mitarbeiter aus dem Klinik geschickt hat, machen klar, dass es noch eine zweite Infusion gab. Diese drei Punkte alleine rechtfertigen die 18 Monate Sperre. Wally. Und nur durch seine komplette Kooperation hat er noch einen Rabatt bekommen. Das ist echt hart. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, krass, weil das sind einschlägige Beweise, Wally, wo du nichts machen kannst. Also da kann dir kein teurer Anwalt und nichts helfen. Also das in der wenn das jetzt in der vergleichbaren Situation bei Yannick Sinner gewesen wäre, wir wissen natürlich nicht, ob da auch das Handy beschlagnahmt wurde oder unter welchen Umständen und welche Nachrichten vielleicht vorher gelöscht wurden und so weiter. Das kann vielleicht sein, dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gab. Aber nach Vorlage dieser Beweise sind die 18 Monate unbestreitbar. Und wir hatten ja damals auch gesagt, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Es ist super schwer nachzuweisen, ob es eine Infusion gab bei einem Spieler oder nicht, weil der Nachweis ja nicht in der Dopingprobe nachgewiesen werden kann. Also wenn du, wie ich eingangs gesagt habe, wenn du Zucker, Glucose, Calcium, Wasser mit Wasser mischt und das hier reinfüllst, dann in der Urin- oder Blutprobe schlägt das ja nicht an. Aber wenn jemand ein Video macht oder in den sozialen Medien postet oder es Ausschnitte gibt oder jemand dich verpfeift, dann kommt das halt raus. Und unter Vorlage, unter Bezugnahme zu all diesen Punkten ist das ein ganz klarer Fall. Und dann tut mir leid, dass jetzt jeder, der diese Punkte gelesen hat, kann nicht sagen, ja, das ist voll unfair gegenüber Yannick Sinner und sonst irgendwas. Das ist ein klarer Fall.
Ja, es ist halt eine Sache der Kommunikation, weil ich habe ja auch eine E-Mail bekommen von der ITIA mit der Pressemitteilung, dass Max Purcell gesperrt wurde. Aber die ganzen Punkte, die du jetzt genannt hast, die musst du selber recherchieren. Weil bei den allermeisten ist, glaube ich, noch der Erkenntnisstand, dass er sich quasi selber angezeigt hat und gesagt hat, dass da ein Fehler passiert ist. Dass er eine Infusion bekommen hat, weil er krank war. Und die über 100 Milliliter Inhalt hatte. Und deswegen ist er halt proaktiv und hat sich quasi selber angezeigt und gehofft, dass er dann damit halt eine kurze Sperre, wenn überhaupt eine Sperre, weil, wie du schon sagst, es ist halt eigentlich gar nicht nachweisbar. Und all die von dir angeführten Punkte, die werden halt überhaupt nicht nach außen proaktiv kommuniziert. Und deswegen ist, glaube ich, von vielen einfach der Erkenntnisstand veraltet und deswegen auch die Reaktion so, weil wenn du die ganzen Punkte, die du jetzt aufgeführt hast, weißt, ja, da sind 18 bis 24 Monate schon okay. Also meinetwegen kriegt da ein bisschen was angerechnet, aber ja, da hilft dir wirklich kein Anwalt mehr.
Also ich war auch ein bisschen geschockt, weil das ist, also diese Kommunikation mit Spieler 2 ist super naiv. Das hat mich ein bisschen erinnert an Spieler, die über Messenger in vergangenen Jahren über Matchfixing geschrieben haben und das dann später in den Ermittlungen rauskam. Also die müssen ja, also das ist eine naive Herangehensweise, weil eigentlich klar sein muss, dass wenn man erwischt wird, dass solche Chatverläufe in der Ermittlung unter Umständen herangezogen werden können.
Klar.
Aber da siehst du, dass die gar nicht so richtig, also wie gesagt, ich glaube, die Spieler, die das machen und ich weiß, dass das auf der Tour passiert, das ist halt eine Methode, die du ganz einfach verdecken kannst, wenn du ausschließt, dass da öffentliche Fotos, Bilder gemacht werden. Wenn du den Kreis wenn du den Kreis klein hältst, der Leute, die Bescheid wissen, wenn du vielleicht sogar ein medizinisches Team selbst hast, und darüber haben wir auch oft geredet, die Sportler auf dem größten Niveau, die mit eigenen Ärzten reisen. Rafa Nadal seit Anfang seiner Karriere mit Luis Cotoro. Wenn du nicht in eine Klinik gehen musst, in eine öffentliche Klinik und sowas machen kannst, wie soll das rauskommen? Wie soll das rauskommen? Die Spieler, die Offseason vor den Australian Open in Thailand machen oder sonst irgendwas in irgendwelchen, ihr müsst einfach nur mal gucken. Googelt mal eure Lieblingsspieler, wenn sie auf Instagram posten in der Offseason, wo sie ihre Vorbereitung machen. Viele Spieler verlinken in Instagram noch das Hotel oder die Anlage, weil sie Deals haben mit den Hotels als Sponsoring. Und dann googelt mal die Anlagen und guckt mal, ob es da Kliniken gibt auf der Anlage, wo Infusionen angeboten werden, wo Schönheits-OPs angeboten werden, wo Anti-Aging-Sachen angeboten werden, all diese Sachen. Du kannst es nicht nachweisen. Du kannst es nicht nachweisen.
Wie ist es jetzt in dem Fall eigentlich rausgekommen? Also gab es da dieses Video oder so ein Foto, wo man das auf Social Media sehen konnte, dass er da was bekommen hat?
Das war ja meine Mutmaßung anfangs. Das kann ich dir jetzt 100% nicht sagen. Aus den Seiten, die ich gelesen habe, ich habe heute in der Vorbereitung nur nach Sachen gesucht, nach den Gründen für die Strafe und bin bei dem Punkt halt hängen geblieben. Und habe nicht das komplette Dokument zu 100%, das dauert mehrere Stunden, durchforstet. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, wie das letztlich rausgekommen ist.
Okay.
Das müsste man nochmal genau nachlesen. Aber ich glaube nicht, dass es klar ist, wie es rausgekommen ist. Irgendjemand muss irgendwas gegenüber der ITIA benannt haben.
Und der andere Spieler ist eigentlich bekannt?
Also nee, in dem Dokument wird er als Spieler 2 genannt, der wird niemals benannt. Das wäre ja komplett naiv und dem. Ja. Aber gut, steht mir als Journalist jetzt nicht zu, in einem öffentlichen Podcast Mutmaßungen zu machen, aber denkt mal drüber nach. Befreundete Spieler, ein Spieler der gleichen Nation, ein Doppelpartner, Spieler, mit dem man ein enges Verhältnis hat, alles möglich.
Und der wird dann wahrscheinlich aufgrund des Nachrichtenverlaufes nicht belastbar gewesen sein. Der hat wahrscheinlich dann nur geantwortet. Weil sonst hätte der ja wahrscheinlich auch ein Verfahren am Hals, von dem man vielleicht sogar gar nichts weiß.
Wenn nachweisbar gewesen wäre, dass er auch eine Infusion bekommen hätte, dann ja.
Ja.
Also wenn du jetzt einen Spieler berätst, ja, das ist eine sehr gute Frage, kann ich nichts zu sagen. Will ich jetzt öffentlich auch nichts Falsches sagen. Der kennt ja mich, das, ich halte mich zurück, wenn ich nicht genau weiß.
Ja, du meinst, wenn mich jetzt ein Spieler fragt, wie man das macht und ich es ihm gut erklären kann, dann liegt zumindest die Vermutung nahe, dass ich da ganz gute Kenntnisse habe.
Und ist ein ganz schlechter, wirft ein ganz schlechtes Licht an auf dich, natürlich.
Ja, natürlich. Aber wenn es nicht rauskommt.
Wally, angesichts der Uhrzeit beschließe ich mal zum Wohl uns, weil wir und nicht so viel Zeit haben, beziehungsweise dein guter Trainingstag und die entsprechende erlaubte Recovery eine gewisse Stundenanzahl an Schlaf voraussetzt und wir gleich 22 Uhr haben und noch schneiden müssen etc., dass wir die Spiegelreportage über Barbara Rittner in der nächsten Folge besprechen werden, weil die ist super interessant und sehr, sehr vielschichtig und das würde jetzt nicht der Sache nicht gerecht werden, das in 4-5 Minuten oder auch in 10 Minuten abzuhandeln. Deswegen gebe ich euch heute zum ersten Mal in der Geschichte des Advantage-Podcasts Hausaufgaben, liebe Advantage-HörerInnen. lest die Reportage im Spiegel, im aktuellen Spiegel über Barbara Rittner. Gönnt euch vielleicht die Paywall. Die Geschichte ist richtig gut für einen Monat. Oder findet jemand, der ein Spiegel-Abo hat und lasst es euch kopieren. Darf ich sowas öffentlich sagen?
Nein, darfst du nicht.
Darf ich eigentlich nicht sagen. Ich nehme es wieder zurück. Ich habe ja auch schon für den Spiegel veröffentlicht. Nein, das macht ihr bitte nicht. Nur auf legale Art und Weise. Aber lest die Geschichte bitte. Sie ist gut und vielschichtig und hat viele Ebenen, die wir nächstes Mal besprechen werden. Und ja, ansonsten sind wir richtig gut durchgekommen. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen jetzt direkt nach dem Training, weil ich habe nichts getrunken und es waren echt intensive Themen.
Ja, ganz schlecht, ganz schlecht. War auch ein krasser Downer jetzt hier so das letzte Thema.
Aber notwendig.
Ja, absolut. Also ich bin auch sehr froh, dass wir vielleicht das erste Mal in der Geschichte des Advantage-Podcasts pünktlich aufhören und nicht überziehen. Aber ja, um das nochmal abzuschließen, meine erste Reaktion, als ich gelesen habe, dass Max Purcell für 18 Monate gesperrt wird, war, wow, das ist wirklich lang. Und dann natürlich kommt dann der Sinner-Vergleich, weil der halt wirklich so präsent ist aus der kürzlichen Vergangenheit. Aber wenn man sich dann wirklich tiefer reingräbt, ja, dann gibt's da keine Zweifel. Und das ist halt auch der Punkt, den ich angekreidet habe, dass das halt von der Information her nicht wirklich an einen herangetragen wird, sondern man wirklich sich selber hinsetzen muss und recherchieren muss, um an diese Details zu kommen, die dann einfach ein ganz anderes Bild zeichnen. Hm. Genau.
Ein Detail habe ich sogar noch gar nicht erwähnt, ist aber wichtig. Diese Größenordnung von Infusionen sind erst seit 2005 verboten. Und es gibt einen Medienbericht von 2003, dass Justine Henin vor dem US Open Finale 2003 eine Infusion bekommen hat, um fitter zu sein. Das war damals noch nicht verboten. Ja, aber es war gang und gäbe. Mir hat auch ein deutscher Sportfunktionär gesagt, dass früher beim Davis Cup, also jetzt 80er, 90er Jahre, dass das völlig normal war, dass die deutschen Spieler da
am Tropf hingen.
Danke, ich meinte es umgangssprachlich, genau. Am Tropf hing, an einer Infusion hing.
Ja, da wurde ja auch noch Best of Five gespielt.
Ja. Genau. Um nochmal einen positiven Spin zu bekommen, ich bin wirklich super dankbar über die Aufrufzahlen der letzten Wochen und Monate, speziell der Folge mit Diego de Dura und euren vielen positiven Nachrichten, weil wir echt viel Herzblut reinstecken und davon abgesehen, dass es uns Spaß macht, die Rückmeldungen natürlich auch das sind, warum wir es auch machen. Sonst könnten wir uns auch einfach abends jeweils für eine Stunde zum Telefonieren treffen, gell?
Ganz genau, ganz genau.
Würde vielleicht noch ein bisschen spiciger werden als öffentlich.
Nee, weniger spicy.
Nein, also seit ich mit dir auf der Tribüne gesessen habe zum ersten Mal, weiß ich, dass die HörerInnen hier immer nur die Light-Version bekommen. Nein, Spaß, wir gehen schon, glaubt uns, wir gehen schon an die Grenze dessen, was wir hier sagen können, um euch den bestmöglichen Einblick zu geben. Aber wir machen das noch ein paar Jahre, bis wir uns die Karriere damit zerstören.
So sieht's aus. Nein, natürlich nicht.
Nein. Das letzte Wort. Mir wäre noch wichtig, bevor du es nicht sagst, abonniert mal bitte den YouTube-Kanal Advantage Podcast. Wir sind jetzt bei 133 Abonnenten. Viele, die uns immer ansprechen, sagen, das ist ja voll traurig, dass ihr immer nur so 100, 200, 300 Klicks habt auf YouTube. Und dann fragen die immer, wie viele Hörer wir haben in dem Podcast. Die sind natürlich deutlich mehr. Aber mit dem YouTube-Format haben wir erst viel, viel später angefangen, beziehungsweise erst nachdem Wally eingestiegen ist. Und dementsprechend pusht das gerne auch mal, abonniert, liked und da könnt ihr auch am besten Kommentare drunter lassen, die wir auch sofort beantworten. Ja, also Hörerfragen, war jetzt auch aktuell in der letzten Folge eine Frage, wie das eigentlich geregelt wird mit den Wildcards etc. Also nutzt das gerne und damit helft ihr uns auch ein bisschen mit dem YouTube-Account. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vor allen Dingen, weil du dich jetzt hier auch extra rausgepusst hast mit deinem Hemd und mit deinem Polo. Ja, extra für YouTube.
Junge, ich sehe so kacke aus, aber das ist auch in Ordnung. Mir war's wichtig.
Jetzt kommen noch mal 7 mehr auf YouTube, ich sag's dir.
Bruder, schaut bitte mal, ich bin komplett, egal. Schaut euch einfach die Rückhand von Stan an im Hintergrund. Das ist, wie Wally immer sagt, immer, das ist das Wichtigste eigentlich. Solange der Stan da noch hängt, ist alles, ist bei Yannick noch alles halbwegs in Ordnung.
Wenn wir das erste Mal über 1000 bei YouTube haben, dann mache ich Podcast aus der Badewanne.
Oh, ja. Leute, 1000 Aufrufe pro Folge, oder? In einer Folge?
Ja, das wäre jetzt fast schon mal 10.
Nee, das ist jetzt gesagt worden und ich werde das so hart pushen auf Instagram und überhaupt. Leute, also jetzt ganz klar, geht auf YouTube, klickt pro Folge und die aktuelle Folge und teilt es mit euren Freunden und dann sehen wir Daniel Wallimassu in der Badewanne. Und übrigens, auch wenn wir jetzt schon wieder 3 Minuten überziehen, aber ist mir völlig egal, Diego hat doch deinen Körper so gelobt in der letzten Folge und ich dachte so, ja okay, Fishing for Compliments, also ich weiß, du hast einen guten Körper und so, aber der ist jetzt auch nicht so krass.
Wir sind noch und live, dann, ne, also.
Ja, ja, natürlich, was, natürlich, ich weiß, dass wir noch
ja,
online sind.
Ich weiß, ja.
Ich hau auch, wie du schon Angst Leute, habt ihr das Foto gesehen in der Insta-Story von Daniels Rücken? Ja, leck mich am Arsch, du. Was ein Rücken. Auch ein Rücken kann entzücken. Also da hast du wirklich, hat Diego nicht übertrieben. Jede Muskelpartie.
Ja, immer Stabis machen, ne? Ja, Stabis sind wichtig für einen Tennisspieler. Daher kommt das. Mhm. Genau, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und schaltet auch mal bei YouTube rein. Bis dann. Ciao, ciao.